Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Staffel von Smart nochmal. Mein Name ist Jana Hulwig, ich bin wieder dabei und ich habe mir einen neuen Co-Host gesucht und gefunden. Er ist ein Urgestein der Intranet- und Digital Workplace-Welt. Er ist, ja, würde ich sagen, seit ungefähr 20 Jahren als IT- und Digital Workplace-Berater unterwegs, kennt Microsoft SharePoint und M365 wie seine Westentasche und hat das Motto der zweiten Staffel von Smart nochmal zu mindestens der Hälfte mitgeprägt. Denn der Fokus liegt in dieser Staffel auf dem Thema Kommunikation meets IT. Und damit würde ich sagen, willkommen bei Smart nochmal. Hallo Holger.
Hallo Jana. Ja, 20 Jahre hört sich brutal an. Ich glaube, das war damals auch mit SharePoint ein bisschen wie in die Steinplatte meißeln. Da hat sich natürlich viel getan, auch seit es die Cloud gibt. Und parallel habe ich natürlich in den vielen Projekten auch unterschiedliche andere Plattformen kennengelernt. Und das ist ja gerade die Idee, dass wir da ein wenig hinter die Fassaden gucken und vor allen Dingen es wirklich mal von den beiden Seiten beleuchten. Blick aus der Architektur, Blick aus der Kommunikation. Und da freue ich mich total. Also vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr schön, sehr gerne. Und vielen Dank, dass du hier mitmachst und mit mir das Ganze co-hostest. Und vielleicht zu unserer Historie ganz kurz für diejenigen, die hier zuhören. Und das nicht wissen, wir kennen uns seit, ich weiß gar nicht, seit 9 oder 10 Jahren und haben uns tatsächlich über gemeinsame Projekte kennengelernt und haben da eben schon die beiden Perspektiven, Themenbereiche von Kommunikation und IT zusammengepackt und festgestellt, wenn man versucht, dieselbe Sprache zu sprechen und wenn man eben schaut, dass diese beiden Perspektiven und Themen zusammenkommen in Projekten, in denen sie zusammenkommen sollten oder müssen, dann kann da was sehr Spannendes und Cooles draus werden. Und das verspreche ich mir auch aus den Podcast-Folgen, dass wir da eben schauen, dass die zwei Hauptakteure, nämlich Kommunikation und IT, die es ja oft sind in den Projekten, dass die eben so ihre verschiedenen Perspektiven verstehen und vielleicht auch irgendwie so ein paar Impulse und ja, so, wie soll man es sagen, Tipps und Tricks an die Hand bekommen, wie man eben solche Projekte erfolgreich gemeinsam meistern kann. Klasse. Dann würde ich sagen, starten wir auch in die erste Folge und in unser erstes Thema. Und das erste Thema, was wir uns natürlich rausgezogen haben, um erstmal auch so ein, ja, quasi da zu starten, wo die meisten starten, nämlich ganz am Anfang. Und wir haben uns überlegt, wir wollen heute mal drüber sprechen, was eigentlich das richtige Einführungskonzept für den digitalen Arbeitsplatz und ein Intranet sein kann. Also wie starte ich, wie führe ich das Ganze ein, worauf sollte ich dabei achten, und von da aus wollen wir uns dann eigentlich die nächsten Folgen auch voranrobben und immer tiefer in die einzelnen Bereiche und einzelnen Themen einsteigen. Vielleicht starten wir so ein bisschen am Anfang. Also ich habe jetzt gesagt, Einführungskonzept für digitalen Arbeitsplatz, für Intranet. Vielleicht räumen wir diese Begriffe nochmal ein bisschen auf. Was meinst du?
Ja, total gerne. Ich meine, in fast jedem Projekt hat man da unterschiedliche Meinungen, hört da unterschiedliche Einordnungen. Aus meiner Sicht ist ja der digitale Arbeitsplatz so ein zentraler Einstieg für alle digitalen Tätigkeiten an einer Stelle, also der berühmte One-Shop-Stop für alle unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass wir seitens der Unternehmenskommunikation da ganz andere Einschätzungen haben. Insofern spiele ich den Ball mal zurück. Was ist denn aus deiner Sicht ein digitaler Arbeitsplatz?
Ich muss sagen, wenn ich in dem Feld unterwegs bin, und da haben wir beide ja auch viele Schnittstellen, dann bin ich im digitalen Arbeitsplatz mit dem Fokus auf digitaler Informationsverbreitung, Kommunikation und Zusammenarbeit unterwegs. Das heißt, genau, wir haben beim digitalen Arbeitsplatz mit diesem Fokus ein eine digitale Erweiterung, Unterstützung meines analogen Arbeitsalltages und eben den Zugriff auf viele verschiedene Lösungen, wo natürlich dann auch solche Prozessthemen etc. Hinterliegen. Aber genau, das so, wir haben da quasi so ein Feld von Lösungen, die aber alle irgendwie bestmöglich ineinander greifen, miteinander interagieren und integriert sind und wo dann eben auch solche Kommunikations-, Interaktions- und Kollaborationslösungen drin sind. Stimmst du dem zu oder würdest du da noch was zu ergänzen oder erweitern wollen?
Absolut. Also ich glaube, wenn wir eben uns in die unterschiedlichen Einführungskonzepte begeben, dann sieht man daran, dass tatsächlich die Komplexität und das Ausmaß der verschiedenen Lösungen, dass das natürlich auch Auswirkungen auf die Einführung hat. Also wenn ich mir so ein Intranet anschaue, wir sagen ja auch ganz, ganz oft Intranet und eine Kommunikationsplattform, das hat sich ja stark verändert, dann habe ich da normalerweise einen relativ klaren Scope. Es geht um Information, es geht um Kommunikation, es geht um Austausch. Und wenn wir dann die begleitenden Maßnahmen so angucken, dann sehen wir beim digitalen Arbeitsplatz, dass dort viel, viel mehr erklärt werden muss, dass dort dieses berühmte Change und Adoption in der Einführung unglaublich wichtig ist, weil es eben so viele unterschiedliche zusätzliche Felder gibt. Also wie du gesagt hast, da kommt halt Zusammenarbeit dazu mit allen Facetten, die es eben gibt. Und da kommt eben Prozess dazu. Also was mache ich eigentlich in meinen Arbeitsprozessen? Wie sind die in den digitalen Arbeitsplatz integriert? Wie gehe ich damit um? Welches Tool nutze ich an welcher Stelle? Und da muss man halt wirklich aufpassen, dass das dann nicht zur Überforderung der BenutzerInnen führt. Und ich glaube, darum sind das auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die wir eben bei der Einführung und wie gehe ich an sowas ran, definitiv unterscheiden sollten.
Ja, da stimme ich dir zu. LinkedIn ist ja auch gerne so ein typischer Ort, wo über solche Themen gerne diskutiert wird, zumindest in meiner Bubble, wenn ich so mein Netzwerk beobachte, von denen wahrscheinlich 90% irgendwo so in dieser Kommunikations- und Collaboration-Richtung unterwegs sind. Und da gibt es auch immer wieder Diskussionen, so braucht man für zum Beispiel die Einführung eines Intranets oder einer anders gearteten Kommunikationsanwendungen, wie zum Beispiel so ein Community-Tool, braucht man dafür tatsächlich Change-Management oder auch Richtung Adoption-Management? Ich glaube, die Begriffe können wir dann, oder Adoption, genau, Change-Management und Adoption so rum, die Begriffe können wir dann auch irgendwann nochmal klarer aufräumen. Aber ich glaube, der Tenor ist schon, dass wir, wie du sagst, beim digitalen Arbeitsplatz einfach dadurch, dass es eine breitere, komplexere Landschaft ist und wir haben nicht nur ein Tool, sagen wir jetzt mal wie ein Intranet, sondern wir haben eine ganze Tool-Landschaft, die miteinander irgendwie verbunden ist, dass dadurch einfach die Komplexität viel höher ist und wir viel tiefer reingehen müssen. Und bei einem Intranet ist ganz spannend, da gibt es ja auch sehr große Unterschiede. Also wir können ja immer noch in so einem klassischeren Bereich unterwegs sein, wo ich zum Beispiel eher so den Fokus auf Informationsverbreitung habe. Ich habe vielleicht auch ein paar kleinere Dialogmöglichkeiten mit Kommentarfunktionen. Oder wir gehen zum Beispiel eher in die deutlich socialigere Richtung, also haben ein Social-Intranet, wo oft eben dieser Informationsfokus mit einem Dialogfokus, mit dem Interaktionsfokus verbunden wird, wo direkt die Communities ins Internet integriert sind, da haben wir dann auch deutlich größeren Erklärungsbedarf. Aber die Frage ist, ob man da schon Richtung Change Management, also davon reden kann, oder ob wir uns da eher noch in so einer Change-Kommunikation bewegen, ohne jetzt zu tief auch zum Beispiel prozessual rein.
Also ich möchte da schon mal ein bisschen teasern, ein bisschen vorgreifen. Ich hoffe, das passt. Wir wollen uns ja in den nächsten Folgen mal ein paar Plattformen genauer angucken, weil eben rund um Intranet, rund um Kommunikation haben sich Hersteller Lösungen ausgedacht, haben sie ganz toll umgesetzt, die eben viel, viel klarer, intuitiver sind, die eben genau diese Anforderungen zusammenfassen. Und in diesem Moment muss ich erstmal weniger die Plattform erklären, als das jetzt beispielsweise ganz, ganz oft bei Microsoft 365 der Fall ist. Auf der gleichen Seite, ich mag immer die Unterscheidung zwischen Adoption und Change. Das geht in Richtung der BenutzerInnen, wo ich eben nicht nur erkläre, sondern wo ich Ängste nehme, wo ich motiviere, also die ganz klassischen Themen von Change und Adoption. Und zwischen Enablement, das geht so in Richtung der RedakteurInnen. Und da glaube ich schon, da bist du ja so die Fachfrau und ich gucke dir da immer gerne über die Schultern, dass eben ich natürlich mittlerweile ganz, ganz anders als RedakteurIn auftrete in einem Social-Intranet-Kontext, als ich das mal gelernt habe. Also ich bin jetzt nicht mehr dafür zuständig, irgendwelche News über eine Chefredaktion zu schreiben und eben bereitzustellen, sondern ich muss ja und möchte auch die KollegInnen motivieren, teilzunehmen. Ich möchte so schreiben, dass ich eben dazu auch wirklich dann Engagement bekomme und dadurch das neue Social Intranet auch zum Leben erweckt wird. Und das ist, glaube ich, eine ganz große auch Umgewöhnung, die ganz häufig unterschätzt wird. Und insofern, ja, also Change betrifft auch die Leute, die eben dann die Änderungen bereitstellen. Und wir sehen ja ganz, ganz oft, dass die BenutzerInnen sich total freuen, wenn die auf einmal ein Social Intranet bekommen, wo sie sich beteiligen können, wo sie gehört werden. Und insofern muss man da natürlich auch mit den Zielgruppen sprechen und auf die Zielgruppen kommen und gucken.
Ich finde es schön, ich weiß nicht, wer jetzt zuhört und sich denkt, um Gottes Willen, mit was für Begriffen werfen die um sich oder ich weiß gar nicht, ob ich schon zu tief drin bin. Ich glaube, unser beider Anspruch ist ja auch, dass wir quasi tiefer reingehen als jetzt solche, ich sag jetzt mal, typischen Meta-Gespräche über solche Themen. Das heißt, wir wollen schon hier auch detailliert in die einzelnen Begriffe reingehen, aber die werden sich Stück für Stück erklären und ergeben. Ich glaube, das können wir schon mal sagen. Und deswegen bleibt dran, weil ich glaube, wir gehen mit jeder Folge tiefer rein und können immer mehr Verständnis für die einzelnen Themen aufbauen. Aber ich würde auch gerne hier einfach auch ja mit dir, genauso wie wir jetzt begonnen haben, das Ganze angehen. Deswegen finde ich das sehr schön, dass wir schon diese ganzen Begriffe aufgenommen haben, wie Adoption, wie Engage, wie Change, wie Enablement. Das sind alles Begriffe, die wir in den nächsten Folgen aufräumen werden. Und jetzt sind wir schon bei diesem Begriffs-, bei diesem Wording-Thema. Wie definiere ich das eine, wie definiere ich das andere? Du hast es auch gesagt, irgendwie jeder definiert vielleicht auch einen digitalen Arbeitsplatz anders, natürlich auch je nach Schwerpunkten. Wir hatten es schon gesagt, wir sind viel so in diesem Kommunikations-, Informations-, Zusammenarbeitsbereich unterwegs. Es gibt natürlich, prinzipiell ist natürlich der digitale Arbeitsplatz alles, was mir digital in meinem Arbeitsalltag zur Verfügung steht, was ich nutzen kann. Das wird in der Produktion was anderes sein, als jetzt für Mitarbeitende, die dauerhaft an einem PC-Arbeitsplatz sitzen. Aber ich glaube, wir können bei diesem Thema Wording, das wäre mir auch immer ganz wichtig, wenn wir auch sagen, wie starten wir eigentlich in so einem Projekt, sollten wir immer am Anfang diskutieren, worüber wir ganz genau sprechen. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind. Ich glaube, du hast ähnliche gemacht wie ich, weil ich stelle immer wieder fest, auch wenn ich als Externe neu in solche Unternehmensprojekte reinkomme, dass ganz viele verschiedene Begriffe irgendwie auf dem Tisch liegen und teilweise ja von einem Intranet gesprochen wird und dann ist es plötzlich eine Knowledge-Management-Plattform oder andersrum. Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja, definitiv. Es gibt auf der einen Seite ja immer das berühmte Glossar, wo nicht nur solche Fachbegriffe erklärt werden, wie du sie gerade genannt hast, sondern wirklich auch unterschiedliche Einordnungen von Begrifflichkeiten. Mein Lieblingsbeispiel ist Out of the Box. Das ist für einen Techniker Standardfunktionalität, die ist in der Box und wir nutzen etwas, was in dieser Standardbox drin ist. Und für die Unternehmenskommunikation ist es genau das Gegenteil. nämlich über die Box hinausdenken, ist ja out of the box. Und da sieht man schon, es gibt einfach ganz viele Dinge, wo gesagt wird, ja, mir ist das klar. Und auf der anderen Seite erzeugt es ganz, ganz andere Bilder. Und darum auch eben, was ich gelernt habe und wo ich eben persönlich total froh bin, dass wir mittlerweile sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell in Lösungen und in Umsetzungen starten können. Und das ist immer wieder so auch ein Impuls, den ich habe, zu sagen, nicht zu lange irgendwo in der Theorie verharren, weil dann passiert genau das, sondern eben versuchen, Dinge sichtbar zu machen, greifbar zu machen. Und in dem Moment kommt das sofort an die Oberfläche, dass halt gesagt wird, ich habe da was ganz anderes drunter verstanden, ich habe da was ganz anderes erwartet, ich brauche ganz andere Oberflächen, ganz andere Funktionalitäten. Und insofern beschleunigt man dadurch Projekte, man reduziert Missverständnisse, Risiken, also wirklich schnell in die Praxis kommen. Das ist definitiv, glaube ich, in diesem Punkt ganz wesentlich.
Ich glaube auch, dass es eine gute Mischung braucht, aber dass der Schwerpunkt tatsächlich eher auf Praxis als auf Theorie liegt, genau wie du sagst. Also da würde ich alles unterschreiben. Ich bin trotzdem immer ein großer Fan davon, am Anfang nochmal so diese grundsätzlichen Überlegungen aufzumachen und zu sagen, worüber reden wir eigentlich prinzipiell und was ist so das grundsätzliche Zielbild. Da muss man jetzt kein 10-seitiges Strategiepapier aufmachen, aber dass man sich einmal mit der Kernmannschaft oder auch schon einer erweiterten Projektmannschaft mit ein paar Vertretern zum Beispiel und Vertreterinnen aus Geschäftsbereichen oder irgendwelchen Kernfachbereichen zusammensetzt und da einmal so dieses grundsätzliche Bild aufmacht. Worüber reden wir? Auch worüber reden wir nicht? Also auch nochmal das Kontrabild aufzumachen, weil da auch oft Erkenntnisse rauskommen, die ganz spannend sind. Und da so diese Grundleitlinien der Thematik einmal festzulegen. Also worauf wollen wir zum Beispiel achten? Achten wir darauf, sehr schnell und sportlich und schmal und ergebnisorientiert durchzugehen oder haben wir einen Fokus auf bestimmte Themenbereiche, haben wir einen Fokus auf bestimmte Zielgruppen, also da auch so ein bisschen die Art und Weise des Projektes einmal vorzubesprechen, aber da tatsächlich keine Raketenwissenschaft draus zu machen, sondern eher so, lass uns einmal kurz drüber reden, lass uns einmal das Bild in den Köpfen formen und festlegen und die Details, ob das Häuschen jetzt rot, grün oder blau sein wird, das wird sich dann im Laufe der Zeit ergeben, oder?
Absolut. Also es hat sich eben im Laufe der Jahre komplett gedreht. Früher hat man eben technische Konzepte gemacht und hat bis ins Letzte definiert, was man haben wollte, mit allen Missverständnissen darin und hat sehr, sehr wenig über die Fachlichkeit gesprochen. Oder was will ich eigentlich erreichen? Was sind meine Hauptzielgruppen? Und heute macht man es genau umgekehrt und sollte es genau umgekehrt machen. Nämlich eben, was du sagst, die Zielrichtung, die Strategie festzulegen aus fachlicher Sicht, aus Sicht der BenutzerInnen, die berühmten Anwendungsfälle und eben in der Technik nur das erstmal zu beleuchten, was brauche ich, um zu starten. Ich habe immer wieder die Diskussionen in den Projekten, dass dann gesagt wird, wir brauchen einen Workshop zur Informationsarchitektur und wir brauchen einen Workshop zur Navigation. Warum? Warum brauchen wir das? Ja, sonst können wir doch nicht anfangen. Aber wir wissen doch eigentlich, dass der Startpunkt immer sehr einfach ist. Es geht um eine Startseite, es geht um News auf der Startseite, um Dinge sichtbar zu machen. Da brauche ich keine final ausgeprägte Navigation oder keine Struktur von allen Bereichen des Intranets, sondern ich kann erstmal schlank anfangen. Aber ich muss wissen, wohin ich laufe. Und darum ist das wirklich ein Punkt, den ich auch aus meiner Erfahrung nochmal unterstreichen kann. Dieser Wechsel, mehr Fachlichkeit als eben Technik, das ist ganz wichtig. Und das hilft auch, eben die Projekte schlank und effizient zu machen.
Stimmt, ich glaube, als ich vor neun Jahren in dieses ganze Berufsfeld eingestiegen bin, da habe ich, glaube ich, die ersten 2 Jahre in jedem Projekt am Anfang erstmal eine riesengroße so Hierarchie-Strukturbaum-Geschichte gebaut, um da die ganze Informationsarchitektur und die ganzen Themen und sowas zu verorten. letztendlich war das am Anfang eine ganz nette Orientierung und von da aus ist dann eh alles irgendwie, ja, in der, hat sich verselbstständigt quasi. Aber man hat am Anfang immer noch ganz viel Konzeption und Vorarbeit gemacht, die man ja heute eigentlich nicht mehr macht. Und das finde ich auch sehr entspannt für das Projekt. Manchmal gibt es auch so ein bisschen Unsicherheit, habe ich das Gefühl, im Projektteam. Also wenn du auch sagst, es wird oft nach einem Workshop zum Thema XYZ gefragt. Na, das ist ja auch dieser Versuch, da Sicherheit reinzubringen, indem wir vorher quasi alles durchdenken und dann eben anfangen und dann feststellen in der Umsetzung, die Hälfte, die gestaltet sich eigentlich ganz anders. Und heute wissen wir, okay, die Zeit können wir uns sparen und lieber doppelt irgendwie in die Umsetzung und ins Ausprobieren und ins Optimieren und Weiterentwickeln stecken, als da eben vorher in theoretische Konzeptionen das reinzupacken, die dann letztendlich eh nicht umgesetzt wird. Also das finde ich wirklich sehr schön für die Projekte. Wenn wir jetzt mal sagen, okay, am Anfang, wir haben einmal dieses Zielbild aufgemacht, wir sind so, wir gehen von da aus weiter, gehen in die ersten konzeptionellen Überlegungen, aber wirklich die ersten konzeptionellen Überlegungen und nicht die kompletten und starten dann relativ schnell auch so in Testphasen, ins Ausprobieren. Ja, gucken einfach mal, wie sich das Ganze anfühlt. Was wäre da aus deiner Perspektive wichtig im nächsten Schritt, was auch so das Projektteam angeht und auch die Involvierung an bestimmten Stellen? Also wo würdest du auch aus IT-Sicht sagen, ist es einfach wichtig, wenn wir jetzt mal das große Stichwort Stakeholder-Management rausholen, bestimmte Personen, Bereiche zu involvieren, weil es einfach für gewisse Entwicklungen im Projekt auch wichtig ist?
Also da würde ich jetzt definitiv ein wenig unterscheiden zwischen einer Intranet, Social Intranet Einführung und einer DWP Einführung. Bei dem Social Intranet ganz klar, also im Lead steht eigentlich immer die Unternehmenskommunikation oder die interne Kommunikation. Und die IT ist meistens so ein bisschen Co-Pilot, aber es ist auf jeden Fall total wichtig, dass die IT auch eben in der gesamten Projektphase in den Meetings mit dabei ist. Aber ich finde das super, es hat sich auch bewährt, dass ganz klar geregelt ist, so die Unternehmenskommunikation gibt so die Fachlichkeit an. Ein ganz, ganz großer Bereich und wichtiger Bereich für diese Intranet Social Communication Plattform ist eben auch HR. Insofern macht es total viel Sinn, HR auch mit an Bord zu holen. Und was ich halt persönlich selten erlebe und oft vermisse, ist, dass eben auch andere Fachbereiche, die nachher stark mit diesem Tool arbeiten, durchgängig involviert sind. Jetzt sagen natürlich viele, wer soll das denn leisten? Also wie groß soll denn das Projektteam sein? Ich habe mal eine ganz tolle Lösung oder ein ganz tolles Projekt erlebt. Da wurde ein Team aus unterschiedlichen repräsentativen Fachbereichen geschaffen. Das waren dann so zwischen 5 und 10 Leute. Und die wurden einmal im Monat mit einbezogen. Wir haben dann immer einen Workshop gemacht. Da konnten auf der einen Seite sie erfahren, wo steht das Projekt, wie sieht's aus. Aber im Fokus stand wirklich immer auch ganz konkrete Fragestellungen, entweder mit ihnen zu diskutieren oder eben bestimmte Lösungen schon mal zu zeigen, so ein Sneak Preview und Feedback darauf zu bekommen, sie also kontinuierlich einzubinden. Und das ist wirklich super. Und insofern wäre das schon mal mein Tipp, also so eine Integration von eben den Leuten aus der Fläche einmal im Monat hat sich super bewährt, vorzusehen. Und beim digitalen Arbeitsplatz, da kommt ja noch mal eine ganze Menge drumherum. Also meistens, wenn ich sage, Intranet, Social Intranet wird fachlich geleitet durch die Unternehmenskommunikation, dann wird der DWP meistens durch die IT geleitet. Und da entstehen, wenn das parallel läuft oder in unterschiedliche Richtungen läuft, entstehen halt oft ganz verschiedene Bewegungen und man merkt halt, da baut sich dann in der Zeit so ein Graben auf, der immer breiter wird. Und deshalb auch da nochmal so meine Erfahrung, jemanden aus dem DWP-Team und meistens gibt es nochmal einen dritten Bereich, ein drittes Teilprojekt, das ist Change und Adoption. Und diese Projekte wirklich gut zu synchronisieren. Und auch das erlebe ich sehr, sehr selten. Also meistens laufen diese drei Projekte nebeneinander her. Keiner weiß so richtig von wem und es gibt auch keine echten Synchronisierungspunkte, sondern so nach Bedarf und Gefühl. Und dann eben gibt es auch da wieder Missverständnisse. Also das wären so die beiden großen Tipps, die ich tatsächlich sehr selten erlebe, um eben Stakeholder zu integrieren, die am besten nachher halt auch mitentscheiden können, mit aussagen können, ist das eine Punktlandung, passt das nicht, was kann man verbessern.
Stimme ich komplett zu. Spannend ist eben wirklich, ne, wenn wir im Intranet sind, dann ist eher Kommunikation federführend. IT ist so ein Mitspieler. Beim Digital Workplace Projekt dreht sich das eigentlich ganz gut um und da ist eher die Kommunikation eine Mitspielerin, beziehungsweise genau hat so den Fokusbereich Intranet oft und dann eben noch dieses, okay, wir machen für das gesamte Projekt wahrscheinlich noch so Change-Kommunikation und begleiten das eben, machen so dieses typische Projektmarketing und kommunizieren das Vorhaben im Unternehmen. Das ist dann nochmal so ein Teilbereich, was dann wahrscheinlich auch so bei dir, ne, Richtung Change und Adoption würde ich nochmal eben auch um diesen Change-Kommunikationsanteil erweitern wollen, der dann eben im Idealfalle sehr eng mit dem Change Management und Adoption natürlich zusammenhängt, wo aber auch oft leider die Unternehmenskommunikation irgendwie Change-Kommunikation macht und Change Management und Adoption teilweise dann eben von anderen Personen übernommen wird, die dann auch irgendwie parallel laufen, wo im Idealfalle eigentlich auch eine sehr enge Synchronisation entsteht und eigentlich so ein Kommunikations- und Change Team sein sollte und nicht zwei separate Teams, die sich um zwei separate Dinge kümmern. Genauso wie HR, hattest du auch schon gesagt, Personalabteilung ist auch so ein Thema. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, das wäre eigentlich ideal, wenn die von Anfang an als einer der Hauptakteure mit drin wären. In den wenigsten Projekten, zumindest bei mir, sind sie tatsächlich mit drin. Meistens an dem Punkt, so frühestens, wenn es darum geht, Redakteurinnen zu finden und zu schulen, dass dann teilweise wirklich aus dem HR-Bereich irgendwie 20-30% der Gesamtredaktionsgruppe irgendwie gestellt werden, weil die so viele Inhalte haben, was ja immer schon großer Indiz dafür ist, dass die eine wichtige Gruppe sind und dass sie eigentlich auch dadurch, dass sie inhaltlich zum Beispiel so ein Intranet derartig prägen, von Anfang an eigentlich mit drin sein sollten im Kernprojektteam, es aber selten sind. Und ich würde auch gerne noch mal ein Beispiel bringen zum Thema erweitertes Projektteam oder erweiterte Kreis. Ich hatte mal vor 6-7 Jahren, das war noch so die Zeit, wo man tatsächlich eine größere Gruppe auch sich so 2-3 Tage für so einen Workshop und einen Kickoff zusammenholen konnte, hatte ich mal einen Projektauftakt, wo wir uns tatsächlich 3 Tage eingeschlossen haben und gemeinsam so einen Kickoff gemacht haben. Da hat man auch noch viel vorkonzeptioniert, was man vielleicht später dann im Doing auch wieder revidiert hat. Aber es war eigentlich ein schönes Beispiel von, das Kernprojektteam war 3 Tage die ganze Zeit dabei. Das waren, glaube ich, so 3-4 Personen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann gab es aber so eine Gruppe, ich glaube zwischen 5 und 10 Personen. Also ich meine, wir waren zwischendurch bis zu 15 Personen in diesem Raum, die dann eben auch nochmal aus verschiedenen Geschäftsbereichen kamen und wo zum Beispiel es einen Geschäftsbereich gab, der immer ganz anders aufgestellt war oder ist bis heute wie die anderen Geschäftsbereiche und der eben von Beginn an immer sagen konnte, schön, dass das für die anderen 5 Geschäftsbereiche so funktioniert. Wir denken komplett anders. Bitte habt das in eurem Zielbild mit drin, dass wir die und die Perspektiven auch abbilden müssen. Also es war ein total schönes Beispiel von Beginn an, wirklich das Unternehmen in diesem erweiterten Projektteam abzubilden und da diese Perspektiven direkt zu haben und dann auch dieses Commitment zu dem Projekt direkt von Beginn an auch aufzubauen.
Absolut, wie man in Schweden sagt.
Dann lass uns doch einmal von da aus noch einen Schritt weitergehen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man startet, was so dieses prinzipielle dieser prinzipielle Tenor für so ein Projekt wahrscheinlich sein sollte. Lass uns vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, ob man auch zu viele Stakeholder integrieren kann. Ist dir das auch schon mal passiert?
Gute, sehr, 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 sehr gute Frage. Ehrlich gesagt ist es mir eher passiert, dass man nicht loslassen wollte. Also vorhin, als du auch schon erzählt hast, so zwischen Konzeption und wann verlasse ich so die sichere, den sicheren Boden der Konzeption und wann gehe ich in die Praxis, das erinnert mich so ein bisschen ans Schlittschuhlaufen lernen oder Radfahren lernen, wo man sagt, oh Gott, ich bin hier sicher an der Bande, ich halte mich fest und ich will noch nicht aufs Eis. Und irgendwann muss man das halt. Und ich glaube, dass eben zu viel Stakeholder für mich oft ist, dass man, ich frage hier nochmal und ich frage da nochmal und ich bin nochmal sicher oder möchte mich nochmal absichern. Und aus meiner festen Überzeugung ist die einzige Absicherung, wenn ich klare Use Cases habe und die zeige und die verprobe. Und oft ist es sogar so, dass ich auch nur in der Verprobung, da beschäftigen sich die Leute nicht so damit, wie sie das im Alltag machen. Also das kennen wir ja auch eben alle. Ja, eine riesige Testphase und ja, alles klar. Und dann geht's los und dann kommt, ja, aber das geht doch nicht und das geht ja nicht. Aber du hast doch gesagt, im Test ist alles gut. Ui, ja, das habe ich ja gar nicht so getestet. Ja, das ist normal. Also insofern, Praxis, Praxis, Praxis. Sucht euch die Anwendungsfälle, fragt euch, was ist für die Leute wirklich ein echter Mehrwert? Nicht, was wünschst du dir, wenn irgendwas ist? Also das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Fehler, großes Problem oft bei der Herangehensweise, dass man so wünscht dir was aufmacht. Und dann kriegst du ein riesiges Themenfeld, was sich die Leute wünschen, das ist aber überhaupt nicht umsetzbar. Ja, dann enttäusche ich sie halt nicht, weil das geht alles nicht. Und insofern würde ich gucken, was sind wirklich wesentliche Punkte? Da sind wir wieder bei der Strategie und bei so den Grundlagen. Und dann diese Punkte sichtbar machen, mit den Leuten in Dialog gehen, guckt euch das mal an, geführt, dass man da auch ein direktes Feedback kriegt, auch mal, wenn da, ja, ja, alles gut, nee, guckt doch da nochmal, wie sieht das denn aus? Dann von da aus, das ist eine gute Stakeholder-Integration. Dafür brauche ich aber nicht 1000 Leute in einem Projektteam. Genauso wie vorhin das Beispiel mit diesem Team aus den verschiedenen Fachbereichen. Einmal im Monat reicht völlig aus. Also das kann man alles gut mit Augenmaß machen. Und dann hat man auch ein ganz tolles Verhältnis. Und das sind eigentlich immer gute und erfolgreiche Projekte, weil wenn ich jemanden auch nur punktuell, aber praxisnah einbeziehe und der hat gesagt, ja, das passt, dann wird der nachher auch weniger rumstänkern oder die. Und insofern würde ich sagen, mit Augenmaß, aber vor allen Dingen praxisnah.
Ja, ich finde, man schwankt immer so ein bisschen zwischen, genau, ich möchte möglichst viele ins Projekt holen, ich möchte aber eigentlich auch an bestimmten Punkten nicht mehr allzu viele Fragen, weil dann eben dieses Wünsch-dir-was-Konzert losgeht und man das Gefühl hat, wenn wir fragen, dann können wir ja nur enttäuschen. Also da, glaube ich, braucht es auch einfach viel Mut und auch Fähigkeiten, die Dinge, wie du sagst, so zu lenken und eben klar zu machen, an gewissen Punkten gibt es einfach kein Wünsch-dir-was, weil wir gewisse Vorgaben haben, die einfach gesetzt sind aus organisatorischen, IT-seitigen, kommunikativen Ecken oder auch einfach vom Management, was da drin passieren soll. Auf der anderen Seite finde ich es manchmal ganz gut, Wünsch dir was zu spielen, weil dann eben die Mitarbeitenden einem manchmal Ideen mitgeben, wo man denkt, ach guck mal, daran haben wir noch gar nicht gedacht. Aber ich finde, dann braucht man auch wieder die Fähigkeit, nicht das eins zu eins zu nehmen und zu sagen, oh, 2 von 100 Personen wollten folgende Funktion oder möchten Folgendes tun. Das haben wir gar nicht vorgesehen oder das lag überhaupt nicht im Scope. Was machen wir denn jetzt? Und da vielleicht zu übersetzen, ist das jetzt wirklich relevant, weil 2 von 100, ist das jetzt was, eher so ein Einzelfall oder in dem Falle ein Fall von zweien? Oder ist das vielleicht was, was sich auch skalieren lässt? Und ist es das, was es 1:1 ist, nämlich wie es beschrieben wurde? Oder verbirgt sich dahinter vielleicht ein Wunsch, der irgendwo anders in einem digitalen Arbeitsplatz oder auch einer Intranet-Plattform abgebildet werden kann? Also die Aussagen manchmal auch einfach zu übersetzen, nicht 1:1 zu übertragen, sondern wirklich zu übersetzen und nochmal weiter zu denken oder vielleicht dann mit diesen Personen auch ins Gespräch zu gehen und zu sagen, lass uns nochmal tiefer reingehen. Was ist denn ganz konkret das Problem dieser potenziellen Lösung, die ihr uns da geboten habt oder erzählt habt, um dann vielleicht bei der Problembetrachtung vielleicht auf eine Lösung zu kommen, die woanders liegt in dem, was man so geplant hatte. Und da finde ich es immer schön zu gucken, wann müssen wir auch methodisch, du hast von Use Cases, von diesen sogenannten Anwendungsfällen geredet, wann müssen wir da methodisch sehr stark in die Breite gehen, also eher quantitative Analysen machen, wie eine klassische Online-Mitarbeiterumfrage. Ich erreiche möglichst alle, aber zumindest so eine 10-20%ige Rücklaufquote mindestens, um eben ganz gutes Bild zu bekommen und dann vielleicht auch eine argumentative Grundlage auch vom Management dann, um bestimmte Themen auch zu verargumentieren, warum wir das brauchen, warum die Mitarbeitenden das haben möchten. Und wann muss ich eher mir kleine Gruppen rausnehmen? Wann führe ich Interviews mit Einzelpersonen? Also welche Momente im Projekt, welche Analysen, welche Anwendungsfälle erfordern ist, dass ich dann eher qualitativ vorgehe, also wirklich nochmal tiefer reingehe und dann mir bestimmte Dinge angucke. Und genau, dass man da nicht einfach pauschal quasi die Breitseite nimmt, sondern immer wieder betrachtet, wann muss was eigentlich sein, ergänzend nochmal zu diesem Thema, wer ist eigentlich mein Kern und wer ist mein erweitertes Projektteam.
Genau, also es hört sich ja immer unglaublich breit an und wahrscheinlich sagt die eine oder der andere, oh Gott, was muss ich denn in so einem Projekt alles machen? Aber unter dem Strich ist wirklich unser beider Ansatz immer über die Praxis, aber eben so schön, wie man sagt, think big, start small. Wir haben eben in den Projekten unglaublich viel Erfahrung gesammelt, die von kleinen Firmen bis große Firmen einfach so auftreten und die pragmatisch und schlank anzugehen. Das sind keine Riesenprojekte. Das muss nicht alles so groß sein. Aber diese verschiedenen Themen, die wir heute mal angerissen haben, mit im Kopf zu haben und die mit in das Einführungskonzept zu integrieren, das macht nachher halt den Erfolg aus. Aber keine Angst. Also das ist nicht so groß, wie sich es jetzt gerade anhört. Es steckt aber wirklich sehr, sehr viele leidvolle Erfahrung dahinter. Ja.
Leidvolle Erfahrung ist auch schön. Das klingt fast schon dramatisch. Aber auf jeden Fall haben wir da unsere Erfahrung gemacht in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten. Dann, wenn es für dich passt, würde ich gerne quasi so ein kleines Wrap-up zu der heutigen Folge machen. Ich glaube, wir haben mit dem Thema jetzt einen guten Aufschlag gemacht und haben, glaube ich, für uns beide auch ein Gefühl bekommen und ich auch hoffe auch alle, die hier zuhören, in welche Richtung diese Staffel tendieren wird und ja, welche Themen wir so angehen wollen und haben quasi heute einfach nur den Start oder die Gedanken zu Beginn eines Projektes so ein bisschen wiedergegeben und diskutiert und von daher fände ich schön, wenn wir jetzt nochmal so wie so eine Art kleines Wrap-up machen. Was ist für dich so vielleicht nochmal eine Ergänzung zu dem, was wir besprochen haben oder auch so die Conclusio aus dem Besprochenen?
Ich kann gar nicht viel zu dem hinzufügen, was ich eben schon gesagt habe. Das war ja schon quasi ein bisschen Wrap-up. Ich muss immer dran denken, ein guter Freund hat mal gesagt, jeder Plan endet mit dem ersten Benutzerkontakt. Und insofern, ich glaube, das war ja so der rote Faden, was du auch immer sehr, sehr stark gesagt hast. Ja, man braucht eben einen Plan, man braucht eine Basis und insbesondere bei dem digitalen Arbeitsplatz sollte man immer eben so eine strategische Überlegung dahinter haben, ganz, ganz wichtig, aber dann auch loslassen, auf die Eisfläche gehen, praxisorientiert arbeiten und dann wird das super. Dann ist die Stimmung auch gut, die Leute sind mit dabei, sehen, dass es vorangeht, also hat ganz vielfältige Vorteile. Und das wäre so mein Credo, wo ich ja die Kunden auch immer sehr, sehr gerne mit ermutige und coache und sage, komm, lass uns aufs Eis gehen, lass uns hier mal es praktisch machen, dann wird's super.
Ich glaube, meine Conclusio ist tatsächlich, dass ich es fantastisch finde, dass du mein neuer Co-Host für die zweite Staffel bist, weil ich glaube, wir sind sehr harmonisch in unseren Ansichten, aber können dadurch vielleicht auch zeigen, wie sich Kommunikation und IT tatsächlich verbinden lassen. Wir haben einfach schon einige Projekte zusammen gemacht und wissen auch so ein bisschen, wie der andere denkt und tickt, haben trotzdem, was ich auch spannend finde, immer wieder die Feststellung, dass wir Dinge anders definieren oder vielleicht über dasselbe sprechen, aber anders es formuliert haben oder andersrum. Und dementsprechend freue ich mich sehr darauf, diese Perspektiven in den nächsten Folgen weiter zusammenzupacken. Und ich habe auch überlegt, wenn wir in verschiedene Tools, Plattformen gehen, ob wir dann nicht nur die, ich sag mal, größeren, bekannteren uns anschauen, sondern vielleicht, und den Gedanken will ich einfach nur in den Raum packen, kannst du darauf reagieren oder nicht, je nachdem, wie gleich dein Gedanke dazu ist, ob wir uns nicht vielleicht auch mal so ein paar von den kleineren, neueren, zum Beispiel auch so Social-Intranet-Plattformen angucken und mal draufschauen, weil ich glaube, es gibt immer wieder den Bedarf von Unternehmen, auch nicht auf die Alteingesessenen zu setzen, sondern vielleicht auch mal noch ein bisschen links und rechts zu gucken und aus verschiedensten Gründen auch andere als die Bekannteren zu nutzen. Und da gibt es, also ich habe das Gefühl, jede Woche kommt mindestens eine Plattform da auf den Markt und man kann das kaum noch irgendwie überblicken. Aber ich finde es spannend, sich da vielleicht mal ein paar rauszupicken und die über eine Demo und über unsere Erfahrungen anzugucken, zu bewerten und vielleicht auch im Vergleich mit etabliertere Anwendungen zu packen und mal zu gucken, was da so rauskommt.
Ich sag gerne, im Alter wird man immer demütiger und insofern ist das schon etwas, wo ich Respekt vor hätte. Also mein Anspruch ist, dass ich weiß, worüber ich rede, auch wirklich aus der Praxis heraus. Und es ist unglaublich schwierig, etwas mal kurz anzugucken und dann zu sagen, das passt oder das passt nicht. Und das ist eben auch nochmal etwas, was ich immer wieder sehe. Man sollte sich aus meiner Sicht gar nicht das Leben so schwer machen. Ich muss nicht 10 Tools miteinander vergleichen und 500 Features oder sonst was, sondern ich brauche das, was eben, wo ich Erfahrung habe, was zu mir passt. Habe ich eben da Skills im Haus? Habe ich Leute, die mit solchen Plattformen umgehen können? Passt das irgendwo in den berühmten Reifegrad des Unternehmens? Also ich würde tatsächlich eher so danach insgesamt gucken, ist das insgesamt im Rahmen meines Unternehmens das Richtige? Und ich habe ja auch bei dir immer wieder gesehen, was du teilweise für Einführung, Kommunikationskonzepte mit Plattformen machst, die eigentlich überhaupt gar keine Kommunikationstools sind. Wenn man das richtig begleitet, wenn man den richtigen Fokus setzt, wenn man die richtigen Impulse gibt, dann kann ich fast alles benutzen, um besser zu arbeiten, als ich es bisher gemacht habe, über diesen praxisorientierten Ansatz. Und insofern, ich glaube, wir haben genug zu erzählen, wenn wir eben auch erstmal so die Top 3 oder Top 5 uns eben anschauen. Ich persönlich würde dann, glaube ich, auch bei anderen so neuen Tools anfangen zu schwimmen. Aber lass uns da ruhig mal im Laufe der Zeit reingucken. Vielleicht machen wir ja mal so eine kleine Rundreise, Stiftung Warentest irgendwie. Aber ich würde schon gerne erstmal mit den Dingen beginnen, wo ich auch wirklich Praxiserfahrung gesammelt habe. Und dann gucken wir weiter.
Vielleicht hängt es auch ein bisschen davon ab, wie lang diese Staffel geht. Das haben wir uns noch nicht gesetzt als Grenze und wollten erstmal schauen, genau wie es auch mit den Themen so läuft und was wir so haben. Von daher, ich würde die Idee gerne parken noch nicht quasi in den Ideenkorb oder Müllkorb schmeißen, weil ich das doch immer wieder wahrnehme oder auch Anfragen dazu bekomme, ob ich zum Beispiel Erfahrungen mit Plattform XYZ habe, weil die eben gerne von den Unternehmen auch jetzt betrachtet werden, einfach weil sie sagen, wir wollen uns jetzt nicht Richtung Monopolgedanke irgendwie auf bestimmte Anbieter verlassen. Auch die größeren, und ich rede jetzt gar nicht von Microsoft, sondern ich rede von anderen größeren Social-Internet-Anbietern, dass man da immer wieder einfach auch Alternativen aufmacht. Also ich würde es gern parken und ich würde es gerne irgendwann, wenn es passt, aus der Schublade ziehen. Und wie du sagst, vielleicht so in diese Richtung Stiftung Warentest, dass man mal nach bestimmten Parametern, nach bestimmten Kriterien solche Tools einfach mal betrachtet und mal so 3 bis 5 durchgeht und einfach mal genau, danach bewertet. Aber das können wir ja nochmal schauen. Dann lass uns gerne die erste Folge.
Warte, es gibt ja auch Kommentare. Also es hängt ja auch davon ab, wer uns zuhört. Und natürlich hoffen Absolut. Wir, dass uns viele Leute zuhören. Und insofern nutzt doch gerne die Kommentare und schreibt mal rein, an welchen Plattformen ihr und sie interessiert seid. Ist auch total spannend für uns. Und wenn wir einfach sehen, dass da Plattformen dabei sind, die wir bisher so gar nicht auf dem Schirm haben, dann werden wir uns damit beschäftigen. Und dann gucken wir uns das total gerne an. Also nutzt die Möglichkeiten des Feedbacks sehr, sehr gerne. Auch eben zu, ist das zu lang, ist das zu kurz? Was interessiert euch und sie eben da noch? Und da sind wir natürlich total dankbar und gehen da sehr, sehr gerne drauf ein.
Perfekt. Ich glaube, bei Spotify gibt es ja neuerdings diese Funktion, dass man auch Fragen in die Community stellen kann unter die Podcast-Folgen. Dann werden wir die direkt unter dieser Folge dafür nutzen. Also auf Spotify findet ihr das oder ansonsten. Es gibt ja alle möglichen Kommentarfunktionen, egal wo man was veröffentlicht und postet. Wunderbar. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, lass uns schließen für heute. Ich finde, es war ein schöner Auftakt in Staffel 2 von Smart nochmal. Und ja, ihr könnt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl folgen. Wir freuen uns immer gerne über eine Bewertung, über Daumen hoch, über Sternchen, was auch immer man da machen kann, damit wir auch wissen, ob es ankommt, ob ihr es gerne hört und genau, ob und wie lange wir das hier weitermachen können. Und ich danke dir, Holger, für die erste Folge, für deine Zeit und Mühe, die du hier mit mir zusammen in den Podcast reinlegst. Und genau, würde sagen, dann allen noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Das wünsche ich euch auch. Tschüss.